Monopoly, Backgammon und die Siedler von Catan. Diese Klassiker der Gesellschaftsspiele sind wohl vielen von euch ein Begriff. Erste Aufzeichnungen über einfache Brettspiele gibt es seit dem 13. Jahrhundert. Damals wurde das Spiel einfach mit Stöcken in die Erde gezeichnet und Steine oder Muscheln dienten als Spielfiguren. Heutzutage gibt es auch sehr aufwendig gestaltete Brett- und Kartenspiele mit kunstvoll gestaltetem Zubehör und fantasievollem Design. Spiele spielen, aber auch selbst erfinden, das ist die große Passion von unserem heutigen Gast. Björn Sieber ist Mitte 30 und arbeitet als Softwareentwickler in Freiburg. Im Interview spreche ich mit ihm unter anderem darüber, wie eine Idee zum fertigen Spiel wird und was man tun muss, damit es auf den Markt kommt. Das ist der Freisprecher auf PH 88,4 und am Mikrofon ist die Nina. Ja, herzlich willkommen bei Hallo. PH 88,4. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Welches Spiel hast du als letztes gespielt?
Ja, das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war, das hieß History of Crime. Mhm. Und das war so ein Spiel, wo man so einen Detektivfall klären muss mit App-Unterstützung. Das war sehr, sehr richtig, richtig cool.
Also das heißt, mit App-Unterstützung, das heißt, es ist eine Kombination aus einem Brett- und Kartenspiel mit einer App? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Das ist dann, also man hat einen Spielplan und hat verschiedene Orte. Und dann startet man auf der App einen Fall und dann erklärt einem die App den Fall. Und dann werden immer Personen zum Beispiel genannt. Und dann wird eine Person, dann muss man die Karte raussuchen und auf den Tisch legen, an den entsprechenden Ort. Und dann heißt zum Beispiel, wir haben jetzt eine Leiche gefunden von dem Sternekoch und die haben wir dort in der Gasse dort und dort gefunden. Und dann muss man den Ort aufdecken und die Karte vom Sternekoch hinlegen. Und dann kann man mit der App sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel zu dem Ort gehen. Dann scannt man den Ort und dann steht auf der App, was man sieht. Und teilweise kann man da dann auch dann den Ort, den Tatort anschauen, wenn man dann so eine VR-Brille da noch über das Handy drüber setzt. Und dann kann man Zeugen interviewen und Beweismittel sichern. Und es funktioniert eben immer dadurch, dass man diese Sachen abscannt. Und das war richtig, richtig toll. Also man fühlt sich da wie ein Ermittlerteam, das den Fall klären muss.
Wie lang dauert das Spiel?
Das Spiel ging so ungefähr 2 Stunden.
Okay. Und hast du gewonnen?
Wir haben gewonnen, ja. Wir haben rausbekommen, wer der Mörder war und auch das stellt dann am Ende noch so ein paar andere Fragen, ja. Was
okay.
zum Beispiel?
Ihr wart ein Team.
Wir waren ein Team, genau.
Das ist, wir haben gewonnen.
Genau, das ist ein kooperatives Spiel. Da muss man zusammenarbeiten.
Hast du denn schon als Kind gerne gespielt oder hat sich das erst so im Laufe der Zeit entwickelt?
Also als Kind habe ich auch schon gern gespielt. Das hat so angefangen mit so Kartenspielen, ja. Meine Eltern haben dann auch viel mit uns gespielt im Schwimmbad oder im Urlaub, Romé und Uno und so Sachen. Genau. Also das begleitet mich eigentlich schon das ganze Leben. Ich habe dann also auch öfters mal das Spiel des Jahres zum Geburtstag geschenkt bekommen. Aha. Und was ich früher auch ganz viel gespielt habe, war so, also wo ich eben kleiner war, so Monopoly oder Spiel des Lebens oder das oder Hotel. Ja,
also diese Klassiker.
Sachen. Ja, die Klassiker, genau. Also das war so ein bisschen die Einstiegsdroge, sag ich mal.
Gab es denn eine Phase in deinem Leben, wo du gar nicht gespielt hast, wo du überhaupt keinen Bock hattest?
Nee, die gab es, glaube ich, nicht. Also
war kontinuierlich irgendwie präsent.
Genau.
Ja, wir sprechen ja heute über Kartenspiele, Brettspiele, Pen-and-Paper-Spiele und solche Dinge. Was macht für dich die Faszination aus?
Also für mich ist es eben so, ich finde es schön erstmal, dass man sich mit Freunden dazu trifft. Also ja, so ist es zumindest bei mir. Also ich lade Leute ein oder wir treffen uns bei anderen Freunden, bei Leuten. Und das ist einfach schön, dass man was zusammen macht, ja. Meistens ist dann so, dass wir noch zusammen vorher was kochen, dann essen wir noch zusammen und solche Sachen. Das finde ich vor allem ganz toll und vor allem finde ich halt auch toll, dass man was sieht und was in der Hand hat. Allerdings ist so, ich spiele auch gern Computerspiele, sage ich mal, ja. Aber das ist halt einfach was anderes, was man gerne macht. Und solche Brettspiele, das finde ich eigentlich die Faszination. Und dass man halt auch, das finde ich toll, so ein bisschen in andere Welten eintauchen kann. Also man kann dann die Rolle des Händlers übernehmen oder die Rolle des Burgverteidigers oder eben die Rolle, wie ich gerade schon gesagt habe, des Detektivs. Ja.
Der dann die Leiche vom Sternekoch findet.
Genau, zum Beispiel, ja.
Das scheint ja teilweise ein richtiges Event zu sein, wenn du sagst, es ist häufig mit Freunden zusammen und noch mit Kochen und so. Also das ist dann ein richtiges Happening. Was bist du denn für ein Verlierer? Kriegst du dann schlechte Laune und magst 3 Tage lang mit niemandem mehr reden oder wie ist das bei dir?
Das kommt drauf an, wie ich verliere. Das ist eigentlich ganz komisch. Und zwar, also wenn für mich ist das Spiel gut, wenn irgend so ein Plan im Spiel geklappt hat. Also ich spiele auch lieber Spiele, sage ich mal, wenn die ein Thema haben. Also ich spiele zum Beispiel ungern Schach, weil Schach, da ist einfach ein Brett mit den Figuren.
Ja.
Ich muss ein Thema haben, ich muss irgendeine Stadt aufbauen oder muss irgendwie ein Handelskonto errichten oder sowas. Und wenn das dann geklappt hat, was ich mir vorgenommen habe, dann finde ich es toll, auch wenn ich nicht gewinne. Ich ärgere mich nur immer, wenn ich aufgrund von vielem Pech verliere.
Mhm.
Und die Schwester von einer Freundin hat mal gemeint, Björn, ich verstehe das überhaupt nicht. Also wenn du durch Pech verlierst, dann kannst du doch gar nichts dafür, dann darfst du dich doch nicht ärgern. Und eigentlich hat sie recht, aber ich ärgere mich dann trotzdem immer, wenn ich Pech habe. Eigentlich ein bisschen komisch,
ja.
Aber naja.
Ich denke, das kennen auch viele Hörer, dass Spiele spielen ganz schön emotional werden kann und dass da Seiten an einem zutage treten, die man sonst gar nicht so kennt.
Da kann ich eine Anekdote erzählen.
Ja.
Also wir haben früher mal auch als Risiko gespielt und da gab es einfach den Fall, da hätte ich gewonnen, wenn ich Island eingenommen hätte und ich hatte 24 Angreifer und der Verteidiger hatte 4 Verteidiger und ich habe es nicht geschafft, Island einzunehmen. Und dann war ich so wütend, dass ich das ganze Spiel vom Tisch gefegt habe. Aber das ist bisher nur einmal. Aber das ist bisher nur einmal passiert, ja.
Die armen Isländer, sie werden es dir verziehen haben.
Ja.
Du spielst ja nicht nur Spiele, sondern du erfindest auch Spiele. Und darüber wollen wir gleich noch reden hier im Freisprecher auf PH 88,4. Ich habe dich aber auch gebeten, Musik mitzubringen, die du einfach magst oder die für dich vielleicht auch was mit dem Spielen im weitesten oder engeren Sinne zu tun hat. Du hast zum Beispiel ein Lied von Andreas Burani mitgebracht. Sag doch mal ein paar Worte dazu.
Ja, ich habe das im Radio mal gehört. Und als ich das gehört habe, dann hat mich sofort so ans Spielen oder so an Erfinden halt auch erinnert, weil da geht es um Kreativität und darum, was man sich halt in seinen Gedanken und seinem Kopf alles vorstellen kann. Und da kann man sich ja alles vorstellen. Und deswegen fand ich das irgendwie faszinierend. Ich habe das gehört und ich fand auch die Melodie schön und den Inhalt. Und deswegen habe ich gedacht, das passt hier auch zu der Sendung, bringe ich das einfach mal mit.
Björn, wir haben jetzt schon über deine eigene Spieleaffinität gesprochen, dass du gerne spielst, was dir daran Spaß macht. Und jetzt kommen wir eben zum Spieleerfinden, denn du hast tatsächlich schon mehrere Spiele erfunden. Kartenspiel, Brettspiel mit richtig Equipment und allem drum und dran. Du hast ja auch welche mitgebracht. Ich habe jetzt hier eins in der Hand. Das heißt Rausraten, das ist ein Kartenspiel und ich kann euch sagen, liebe Hörer, das sieht absolut hochprofessionell aus, richtig mit grafisch gestalteten Karten, da sind verschiedene Symbole drauf und Farben und auf der Packung steht das spannende und trickreiche Team-Rate-Rauswerf-Kartenspiel. Wie kam dir denn die Idee zu dem Spiel Rausraten?
Ja, wie kamen die? Das ist manchmal immer so unterschiedlich. Also manchmal sehe ich irgendeinen Gegenstand oder so und habe dann eine Spielidee dazu. Manchmal kriege ich auch irgendwas irgendwie geschenkt, irgendwelche Würfel und dann habe ich eine Spielidee dazu. Bei Rausraten, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, ich habe mir überlegt, dass ein Spiel toll ist, dass man mit wenigen, aber auch mit ein bisschen mehr Leuten spielen kann. Weil das Spiel kann man mit 3 bis zu 10 Leuten spielen.
Mhm.
Und dass man halt auch zusammen irgendwie spielt und so ein bisschen Kombinatorik und so ein bisschen Lernelement auch noch drin ist. Ja, ich kann es gar nicht mehr genau sagen.
Kam eins zum anderen.
Das reift dann die Idee. Also man hat so eine erste Idee, ja,
ja,
und dann reift es. Also bei mir malt es dann so im Kopf und dann entwickelt sich das so erstmal gedanklich weiter.
Das heißt, du bist auch visuell unterwegs in den Gedanken. Also
ja.
Du visualisierst das Spiel.
Ja,
so.
Das, ich visualisiere es immer viel schöner als es danach. Ja. Also, also bei Rausraten jetzt nicht. Da muss man sagen, das ist wirklich ganz toll. Das hat eine Freundin von mir, die Marleen.
Wollte ich gerade fragen, ob du die Grafik auch selbst machst noch?
Also die Grafik, die du jetzt da siehst, die hat eben eine Freundin von mir, die Marleen, die ist vom Beruf Grafikerin, die hat das eben gemacht, ja. Aber wir haben es dann zusammen abgesprochen. Also so, wir haben uns überlegt, wie die Farbgebung ist, welche Symbole, Farben und Formen es da eben geben soll. Und sie hat es dann immer gemacht und dann haben wir es wieder angeguckt und dann habe ich gesagt, ah, das können wir noch verbessern und das. Und irgendwann ist eben, das ist die Endversion.
Wie lange hat es denn gedauert von so der ersten Ideenphase bis zum komplett fertig spielbaren Spiel. Kannst du das noch sagen, wie lange da?
Also die erste Runde ging relativ schnell, weil das habe ich dann ganz schnell mit Word einfach designt und dann hat man das das ging dann, sage ich mal, eine Woche. Aber bis es dann so aussieht, wie du es jetzt hast, das ging bestimmt 2 Jahre oder so.
Wow.
Das ist weil man immer mal wieder, ich bin ja auch nicht Vollzeit-Spieleentwickler, das heißt, es geht immer so nebenbei, wenn man mal wieder Lust hat, macht man weiter.
Ja.
Dann spielt man wieder eine Runde, dann kommen nochmal neue Ideen von Leuten, die das Test gespielt haben. Von daher.
Wollte ich gerade fragen, also hast du dann im Prozess auch dann mal so Testspielrunden gemacht?
Ja, also immer mit Freunden halt. Also das heißt, ich habe das Spiel dann dabei und wir testen es dann einfach und wir probieren dann auch verschiedene Varianten einfach mal aus. Ja. Und dann kommen auch immer wieder neue Impulse, wenn man es mit anderen Leuten spielt und dann probieren wir das. Und meistens probiert man dann eine Regel aus und stellt fest, die ist doch nicht so gut. Und das Spiel ist eigentlich vom Prinzip her relativ einfach, aber man kann so viel dran drehen an verschiedenen Stellschrauben. Und wir sind teilweise, es gibt zwar eine offizielle Regel, die habe ich auch schön designt und gedruckt, aber es gibt immer noch ein paar Sachen, die uns noch jetzt eingefallen sind, obwohl das bestimmt schon jetzt 3-4 Jahre her ist, seit der ersten Idee, die man noch ein bisschen verbessern könnte. Ja.
Also das heißt, du könntest an der Spielanleitung eigentlich noch mal ein bisschen weiterschreiben.
Theoretisch schon, ja.
Ja. Ja. Ist das denn auch das Schwierigste an so einem Spieldesign und Spielerfinden, die Spielanleitung zu schreiben?
Also ich finde es nicht so schwierig. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass ich wahnsinnig gern Spielanleitungen lese. Es gibt ja Leute, die sagen, Gott, ich will keine Spielanleitung lesen. Ja, genau.
So, wer liest die Spielanleitung
Ich vor? Liebe das. Ich lese als von neuen Spielen. Also liege ich zu Hause und lese dann die Spielanleitung, weil ich das einfach, ich kann mir das dann schon vorstellen, wie das funktioniert. Oft ist es manchmal ist es auch allerdings auch so, dass man liest es und denkt, boah, das ist voll das tolle Spiel. Und dann ist es aber gar nicht. Ja. Und andersrum kann das aber natürlich, andersrum ist es seltener. Aber also ich sage mal so, ich lese gern Spielanleitung, deswegen schreibe ich die auch.
Ja.
Ich erkläre auch gern Spiele. Ja.
Ja.
Und dann versuche ich halt immer so eine Struktur eben zu machen. Und man kann ja auch bestehende Spielanleitungen angucken und sieht dann, die sagen immer erst so ein bisschen
Dass du dir den Aufbau einfach anguckst und dann so ein bisschen übernimmst.
Genau, weil das ist ja, die sind meist ähnlich aufgebaut. Es geht los mit Spielmaterial, dann Spielziel und dann halt der Rundenablauf und wann das Spiel zu Ende ist und solche Sachen halt.
Du hast noch weitere Spiele mitgebracht. Wie viele Spiele hast du denn inzwischen erfunden?
Also ich habe bei mir auf dem Rechner so einen Ordner, der heißt Selbst erfundene Spiele. Da gibt es in Entwicklung, fertig und abgebrochen. Es gibt auch wirklich viele, die ich einfach abgebrochen habe, weil da habe ich gedacht, oh, eine tolle Idee. Und dann meistens mache ich dann ein sehr, sehr schnelles Design. Ja, das heißt, ich design das kurz im Word, ganz, ganz einfach, druck das aus und dann wird getestet. Ja, und dann ist oft so, man merkt nach einer Runde oder nach 10 Minuten, habe ich auch schon mal gemerkt, das ist überhaupt nicht, macht überhaupt keinen Spaß. Und dann wird es, also löschen kann ich das nicht von der Festplatte, aber es wird dann halt verschoben in abgebrochen. Aber wie viel, da sind bestimmt 30 Ordner drin insgesamt, also in den, wenn man die zusammenzieht, also bestimmt 30 Ideen hatte ich schon so. Manche sind auch noch nicht fertig vielleicht, ja.
Ja.
Die liegen dann wieder auf Eis, dann komme ich vielleicht ein Jahr später wieder dazu, also von daher.
Hast du momentan ein Herzensprojekt, an dem du gerade aktuell arbeitest?
Ja, genau, das liegt hier.
Nimmst du ihn an? Ja.
Genau, hier, das heißt der Galaktische Senat.
Da, klingt nach Science Fiction.
Ja, ist auch Science Fiction. Also da übernimmt man die Rolle von einem interstellaren Firma und muss dann verschiedene Sachen, eben Karten, also es ist ein Kartenspiel mit Würfelelement allerdings. Und das Schöne ist, da haben mir Freunde letztes Jahr zu Weihnachten haben mir so Würfel geschenkt und die sind so aufgebaut, dass ein Würfel gegen einen anderen, also es sind 5 verschiedenfarbige Würfel und ein Würfel ist immer gegen 2 andere gut, wenn es darum geht, die höhere Zahl zu werfen. Und es gewinnt auch immer ein Würfel. Und dadurch, dass ich das Geschenk bekommen habe, ich gedacht, daraus muss man doch ein Spiel machen können. Da habe ich überlegt, was könnte das Thema sein.
Und dann war sozusagen eben die Initialzündung war, dass du die Würfel geschenkt bekommen hast. Und dann hast du angefangen, da muss es ein Spiel dafür geben. Und hast dann angefangen, dass du...
Und da bin ich jetzt gerade im Moment dabei, das noch zu verfeinern. Und vielleicht reiche ich das dann auch immer mal ein. Mal schauen.
Stichwort einreichen. Was macht man denn jetzt, wenn man ein Spiel erfunden hat? Ja, man möchte es natürlich unter die Leute bringen, im besten Fall vielleicht sogar professionell über einen Verlag, vielleicht Geld damit verdienen. Björn, du hast vorhin erzählt, dass du auch Spiele erfindest, schon einige erfunden hast. Und es gibt auch eines, das es tatsächlich schon fast mal geschafft hat, dass es veröffentlicht wurde. Denn es gibt ja Spieleverlage, bei denen man dann Ideen einreichen kann, nehme ich an. Erzähl doch mal, wie läuft das ab?
Ja, also das ist teilweise unterschiedlich. Also das Rausraten, von dem wir vorher eben gesprochen haben, das hat es fast mal geschafft, ja. Und zwar bei Ravensburger, was ja auch ein sehr bekannter Spieleverlag ist. Allerdings muss man sagen, bei Ravensburger ist das Verfahren ein bisschen anders wie bei den anderen Spieleverlagen, weil bei Ravensburger muss man Geld bezahlen, um eine Idee einreichen zu dürfen. Das sind, glaube ich, irgendwie 60 oder 80 Euro, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall.
Bevor sie es überhaupt angucken, musst du erstmal eine Gebühr zahlen.
Genau, weil ich glaube, sonst würden die nicht mehr nachkommen mit den Spieleideen, ja. Und Genau, dann hat es so eine Spiel, dann kriegt diese Spielidee, kriegt dann eben eine Spieleagentin. Man schickt dann zum allererst eine Spielanleitung hin. Also die wollen noch nicht das Spiel sehen, die wollen die Spielanleitung lesen. Ja. Dann lesen die Spielanleitung und dann kommt eine Rückmeldung, okay, wir finden das Spiel interessant, ja. Also so ist das Grundprozedere auch bei den anderen Verlagen. Nur bei den anderen Verlagen kann man einfach die Spielidee hinschicken an eine E-Mail-Adresse als PDF oder so, ohne dass man da jetzt was bezahlen muss. Und dann bekommt man eine Rückmeldung und wenn die dann sagen, hey, das Spiel klingt gut, dann fordern sie einen Prototypen an. Also dann schickt man das, was man gebastelt hat, dahin und dann machen die Testspiele. Mhm. Und in dem Fall von dem Ravensburger war es dann so, dann hat die so ein Formular zurückgeschickt mit Anmerkungen, hat gemeint, ja, wir finden die Idee nach wie vor gut, wir haben noch folgende Verbesserungsvorschläge. Probier doch mal die aus und gib uns dann nochmal eine überarbeitete Version. Und
wie hat sich das angefühlt, dass die an deine Idee darum doktern?
Ich fand das positiv, weil dann kriegt man nochmal andere Eindrücke. Ja, weil manchmal ist man ja so ein bisschen festgefahren und konzentriert sich nur auf eines und dann denkt man an andere Sachen, die man da vielleicht einbauen könnte, gar nicht mehr. Also ich fand das gut, weil ich fand das besser als bei einem anderen Verlag. Also wo ich das gleiche Spiel hingeschickt hatte, habe ich dann als Rückmeldung bekommen, ja, also dem Spiel fehlt irgendwas, aber wir wissen nicht genau was. Und das hilft natürlich nicht viel. Nee, ja. Nee. Und das andere fand ich dann gut. Und dann hat die dieses Spiel wohl in so eine Endausscheidung mitgenommen, wo diese Spieleagentin dann dem Verlag Spiele präsentiert hat. Und die haben sich dann welche ausgesucht. Und da wurde meins dann halt nicht genommen. Da habe ich dann als Rückmeldung bekommen, ja, wurde abgelehnt. Grund, es wurde sich für ein anderes Spiel entschieden. Ja.
Okay. Also du bist im Casting recht weit gekommen, aber nicht in die Endrunde sozusagen.
Genau. Ja, also ich habe schon den Prototyp habe ich auch mal bei einem anderen Verlag schon eingereicht gehabt. Und ganz früher, da habe ich auch mal noch eine andere Spielidee bei einem Verlag, bei Hans im Glück, eingereicht gehabt. Die haben dann auch den Prototyp haben wollen, aber haben dann zurückgeschickt mit der Begründung, sie haben eine Siegstrategie gefunden. Allerdings haben sie mir nicht verraten, was die Siegstrategie war. Das hätte ich gern, rausgefunden, aber weil ich wusste sie nicht. Aber gut, okay.
Kann man denn auch ein Spiel veröffentlichen ohne einen der bekannten oder kommerziellen Verlage?
Ja, das kann man auch. Und zwar gibt es da Crowdfunding ist eine Möglichkeit. Also da gibt es zum Beispiel die bekannteste Crowdfunding-Plattform, die ist das Kickstarter. Da kann man ja alles Mögliche crowdfunden, aber eben auch so Spiele. In Deutschland gibt es die Spieleschmiede. Ja, da habe ich auch schon Projekte gefördert. Und dann gibt man eben vorher das Geld, guckt sich eben die Spielidee an. Und wenn das dann produziert wird, bekommt man eine Spiel davon. Gibt es also auch eine Möglichkeit, das haben auch schon viele Leute zu mir gesagt, mach sowas doch mal, aber bisher habe ich es noch nicht dafür noch nicht, glaube ich, die Zeit gehabt bisher, das jetzt zu verfolgen.
Jetzt nochmal zum Verständnis, also wenn du dieses, wie heißt es nochmal?
Der Galaktische Senat.
Genau, wenn du jetzt dein aktuelles Projekt, der Galaktische Senat, dort präsentierst, dann stellst du die Idee dort ins Netz, die Leute können sich das angucken und können sich dann dafür entscheiden, dir Geld zu spenden und wenn du dann genug zusammen hast, das in einer gewissen Stückzahl tatsächlich zu produzieren, dann bekommen die Spender ein Exemplar von dem Spiel.
Genau. Allerdings, man müsste es schon mindestens in der Ausführung, wie das rausraten ist, da bereitstellen. Weil das
also
ist
von der Qualität.
Von der Qualität her und der Illustration. Also da muss man schon, das muss schon nach einem fertigen Spiel aussehen. Der Galaktische Senat ist jetzt im Moment noch, sage ich mal, die Arbeitsvariante.
Ja. Bei deinem Rausraten-Kartenspiel, was im Prinzip ja in einer verkaufsfertigen Version existiert, auch vom Design her und von der Verpackung, weißt du gerade, für wie viel du das verkaufen müsstest, damit du was daran verdienst?
Also ich habe ja nur von diesem Spiel mal 5 Stück produzieren lassen.
Ja.
Und da kostet es online bei so einem einfachen Anbieter, wo man das einfach hochladen kann und drucken lassen kann, kostet ein Exemplar 30 Euro, was natürlich jenseits von Gut und Böse ist. Also das Spiel in der Art könnte man im Laden, wenn es jetzt professionell produziert würde, glaube ich, so sage ich mal zwischen 8 und 12 Euro verkaufen ungefähr. Und meistens ist so, dass, also nehmen wir jetzt mal an, das kostet 8 Euro für so ein einfaches Kartenspiel. Dann hat der Händler meistens so 4 Euro dafür bezahlt. Das ist so ungefähr die Hälfte. Ja. Und der Verlag hat es natürlich noch viel, viel günstiger produziert. Und ja, also.
Wie viel kommt dann beim Erfinder an?
Da gibt es unterschiedliche Modelle. Also entweder man vereinbart einen Festbetrag, wobei ich glaube, das ist eher unüblich, weil wenn ich jetzt so ein Spiel erfinde und das wird plötzlich der Bombenerfolg, ja, dann will man ja schon ein bisschen daran beteiligt sein. Sonst, also das Übliche sind so Umsatzbeteiligungen. Da kriegt man eben meistens eben so 3-5% pro Spiel, welches der Verlag an einen Händler verkauft hat. Also das heißt, von diesen 4 Euro, für die der Händler das kauft, würde man dann jetzt in dem Fall, sage ich mal, 5% bekommen. Ja, das heißt, man hätte, genau, da hätte man 20 Cent pro Spiel, was verkauft wird.
Ab wann lohnt sich das denn? Was würdest du denn sagen? Also wir hatten vorher im Vorgespräch kurz, dass, ich sag mal, unvermeidliche Siedler von Catan schon irgendwie erwähnt. Weißt du, wie viel davon verkauft wurden?
Nee, das weiß ich nicht.
Wahrscheinlich aber Millionen.
Millionen, auf jeden
Oder
Fall.
Oder Milliarden, man weiß.
Also ich weiß es zum Beispiel bei einem, ich habe auf der Spielemesse mal mit einem Spieleautor gesprochen. Also wir gehen immer einmal im Jahr auf die Spielemesse nach Essen. Und da kommt man manchmal auch mit so Leuten ins Gespräch. Und also der hat gemeint, das fand ich dann auch mal faszinierend, so ein Spiel, was jetzt keinen Preis oder irgendwas bekommt, ja, das, davon verkauft man, wenn es so gut ist, 10.000 Stück. Ja, so. Sobald zum Beispiel der Spiel des Jahrespreis verliehen wird, steigt es automatisch auf 400.000 an.
Wahnsinn.
Was schon wirklich krass ist. Also nur dieser Preis verleiht dem Spiel natürlich ungeahnte Aufmerksamkeit, weil ich glaube, es gibt einfach viele Großmütter da draußen, die ihrem Enkel zu Weihnachten das Spiel des Jahres schenken. Ich habe früher auch oft Spiel des Jahres geschenkt bekommen.
Kennst du Autoren, die vom Spieleerfinden leben können?
Ich kenne welche. Also es gibt da schon ein paar, aber dann muss man halt viele Spiele im Jahr rausbringen. Das ist einfach so, weil kann man sich jetzt überlegen, wenn man 10.000 Stück verkauft und es gibt 20 Cent, sagen wir mal, dann haben wir irgendwie 2.000 Euro verdient an so einem Spiel. Und wenn man überlegt jetzt zum Beispiel an einem Rausraten, wenn man da Jahre dran erfunden hat, dann muss man das schon ein bisschen professionalisieren, damit das funktioniert. Ich glaube, man muss dann schon so 30 Spiele im Jahr ungefähr rausbringen, damit man davon leben kann. Oder sagen wir 20. Ich weiß es auch nicht so genau, aber es ist so die Vermutung.
Dann ist halt die Frage, ob man sozusagen diese kreative Fließbandarbeit dann tatsächlich bringen kann. Ne?
Ja, also das wäre für mich, deswegen finde ich das ganz gut, dass ich das so ein bisschen freizeitmäßig privat mache. Ich würde wirklich gerne mal ein Spiel veröffentlichen. Also ich habe jetzt nicht so viele Träume in meinem Leben, aber das ist so einer, dass wirklich mal eins veröffentlicht wird, weil ich habe schon ein paar gehabt, die eben kurz davor waren, aber es hat halt noch nie, sag ich mal, zur Veröffentlichung dann gereicht. Aber das kommt vielleicht dann noch.
Ja, hast ja noch ein bisschen
Zeit. Ja, das stimmt.
Du hattest gerade schon erwähnt, Spiel des Jahres, diese Auszeichnung kann dazu führen, dass natürlich die Verkaufszahlen immens in die Höhe schnellen. Mhm. Wer entscheidet das denn?
Also
welches Spiel wird Spiel des Jahres?
Also beim Spiel des Jahres gibt es eine Jury. Ja, das kann man auch online spieldesjahres.de nachlesen. Das sind irgendwelche, ich glaube, Fachjournalisten und sowas. Ich weiß auch nicht genau, weil ich finde zwar das Spiel des Jahres immer interessant, wer das bekommt, aber ich finde, es gibt noch einen zweiten Spielepreis, den ich eigentlich viel, viel wichtiger finde. Das ist der Deutsche Spielepreis. Der wird jedes Jahr im Rahmen der Messe, der Spielemesse in Essen verliehen. Und da ist es halt so, da kann jeder abstimmen. Also ich stimme da auch jedes Jahr ab. Ja. Da kann man 5 Spiele nennen. Das erste Spiel kriegt 5 Punkte, das zweite 4, das dritte 3 und so weiter. Und am Ende gewinnt das Spiel, was die meisten Stimmen bekommen hat, bekommt auch diesen Preis. Und der ist mittlerweile auch schon immer aufgedruckt auf so einer Spielepackung,
also
wenn man ein Spiel kauft.
Also hat sich inzwischen auch etabliert.
Würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also unter, ich glaube, so der Spiel des Jahres, da gucken eher, ich glaube, diejenigen drauf, die jetzt nicht ganz so viel spielen und sich nicht ganz so tief damit beschäftigen. Ich persönlich gucke dann eher auf den Deutschen Spielepreis.
Björn, warum sind denn dieser Art Spiele nach wie vor sehr populär? Ich habe das Gefühl, manchmal gibt es auch so einen Aufschwung. Warum sind die nach wie vor populär, auch wenn es doch so viel Konsolen und Computerspiele gibt? Was glaubst du?
Ja, also ich glaube, also dass sie populär sind, das weiß ich auch, weil die zum Beispiel diese Spielemesse in Essen, die wächst jedes Jahr. Also es gibt immer jedes Jahr mehr Verlage, mehr Aussteller, die da sind. Also das kann man wirklich messen im Moment, ja. Also ich finde, das habe ich ja schon am Anfang ein bisschen gesagt, dass es halt dieses Zusammentreffen ist, ja. Weil ich glaube, so klar, ich spiele auch gern Computer und sitze dann allein zu Hause, aber ich glaube, ich spiele viel lieber eigentlich mit Leuten zusammen. Ja? Das
heißt, du dann auch in echt gegenüber hast.
Genau, ich treffe mit denen, ich sehe die Emotionen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel gegen jemanden online spiele, dann verliert der und dann sehe ich ja nicht, ob er oder ich gewinne, dann kann ich meine Emotionen nicht so teilen. Ja, ich glaube, das ist im Moment der Erfolg, der da drin begründet ist, dass man eben die anderen, ja, also dass man die mit den Leuten zusammen teilweise spielt, gegeneinander, sich freut, vielleicht sich auch dann schade finde, wenn der andere jetzt Pech hat und so auch immer. Und diese ganzen Sachen, dass man auch währenddessen vielleicht über andere Sachen spricht oder diskutiert, diese Kommunikation, diese soziale Komponente, das geht zwar theoretisch bei Online-Spielen auch, wenn man dann da über Lautsprecher, aber es ist halt
nicht
was
so,
anderes.
Wahrscheinlich nicht so eine Tiefe. Ne?
Genau, es ist nicht so eine Tiefe. Also das glaube ich halt einfach. Und man muss auch sagen, dass die Spiele heutzutage, wenn man das jetzt mal vergleicht zu vor 20 Jahren, teilweise echt richtig, richtig toll illustriert sind. Also da gibt es dann, also da kann man in die Welt halt noch viel besser eintauchen, wenn dann fast schon Gemälde da sind. Da gibt's, also es gibt Illustratoren, die ganz viele hauptberuflich nur für Spiele illustrieren und die sind so ausgebucht, dass die kaum hinterherkommen.
Es gibt ja, wie bei vielen Hobbys und so weiter, gibt es auch gewisse Vorurteile oder Klischees, die man über diese Menschen hat, die dieses Hobby haben. So auch über die, über die Spieler-Community. Ich konfrontiere dich einfach mal mit zweien und du sagst, inwieweit sie deiner Meinung nach der Realität entsprechen oder doch überzogen sind. Menschen, die Spiele spielen, sind totale Nerds und einer Sozialphobie und außerdem sind es alles Informatiker.
Ich stimme nicht zu, so in der Pauschalität.
Ja.
Also natürlich gibt es welche, die, es gibt natürlich Nerds, sage ich mal. Ich finde, ich bin auch so ein bisschen ein Nerd. Es gibt vielleicht noch, sage ich mal, vom Nerdgrad welche, die vielleicht noch ein bisschen höher sind, aber ich finde es auch nicht schlimm, Nerd zu sein. Ich glaube, so
heißt
später,
ja eigentlich, dass man eine Leidenschaft
genau,
hat.
Genau, eben eine Leidenschaft. Also klar, es gibt die Informatik, aber dass das alles Informatiker sind, das glaube ich nicht. Ich glaube, es spielen nicht nur Informatikstudenten Spiele, ja. Oder auch junge Familien mit Kindern, die spielen auch sehr viel, ja. Das kann man zum Beispiel auch ganz gut jetzt beobachten. Es hat jetzt ja in Freiburg dieses Spielecafé, das Freispiel, eröffnet. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass wenn man da nachmittags hingeht, samstags, dann sitzen da Familien und die spielen dann da. Also wenn man da mal hingeht und schaut, dann wird man sehen, da sitzen natürlich auch die Nerds, die dann irgendwie Magic-Karten oder sowas spielen und halt Sammelkartenspiele oder Rollenspiele. Ja. Das sind dann schon eher, glaube ich, die dann so ein bisschen sich da eben ganz für begeistern können und sich da ganz tief reinversetzen. Aber ich glaube, das hat ein ganz breites Spektrum.
Gehören zu dem breiten Spektrum denn auch Frauen? Denn das zweite Vorurteil wäre, die exzessiven Spieler sind hauptsächlich Männer.
Also wenn man dich da so umschaut, zum Beispiel im Freispiel, da sieht man natürlich alles bunt gemischt, ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es, ja, ich habe jetzt keine Zahlen, aber es könnte schon sein, dass Männer gefühlt da ein bisschen, also dass es mehr, sage ich mal, männliche Nerds gibt, die solche Spiele spielen als weibliche. Aber das, ich weiß es nicht, es ist vielleicht auch nur so ein Gefühl, ja. Ich meine, auf der Spielemesse, da sieht man ja auch ganz viele Leute, also ganz wirklich bunt gemischt. Da gibt es natürlich viele, die mit den Shirts rumlaufen, wo dann irgendein Fantasy-Motiv oder sowas drauf ist. Habe ich allerdings auch welche. Also ich laufe dann da auch auf der Spielemesse immer mit solchen Shirts rum, weil ich das einfach auch toll finde, ja. Und von daher.
Gibt es denn auch Frauen, die Spiele erfinden?
Ja.
Ja?
Auf jeden Fall,
das
ja.
Das gibt's auch,
ja. Also da gibt es zum Beispiel, wobei eine, die mir jetzt einfällt, die macht es mit ihrem Ehemann zusammen. Ja? Mhm. Inka und Markus Brandt sind es. Ja? Die haben auch schon ganz viele tolle Spiele zum Beispiel erfunden. Also von daher gibt es da auch Frauen. Wobei ich glaube, da sind auch wieder, ich glaube, der Anteil der Männer ist einfach höher, glaube ich, im Moment einfach. Ja. Ist nur so ein Gefühl, aber ich glaube es, wenn man so die Namen auf den Packungen liest.
Wenn sich jetzt jemand denkt, boah, ich wollte schon immer mal ein Spiel erfinden, das kann ja sehr ausarten und sehr komplex werden und vielleicht auch zu Verzweiflung führen. Mhm. Hast du denn 1, 2, 3 Tipps, wie man sowas angehen kann? Oder
also bei mir ist es so.
So Do's and Don'ts beim Spiele erfinden?
Do's and Don'ts. Also was mir immer wichtig ist, wenn ich da rangehe, dass das Spiel im Hintergrund irgendwie, sag ich mal, fair ist. Ja? Weil, also das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, ich bin ja bei Mathe studiert, das heißt, wenn ich so zum Beispiel bei dem Galaktischen Senat, ja, da gibt es verschiedene Rohstoffe und verschiedene Aktionen und im Hintergrund sollten die Sachen ähnlich fair sein. Also es darf jetzt nicht eine Karte geben, die man anguckt und sagt, die ist einfach gut besser als die anderen. Das heißt, ich versuche bei so Spielen, würde ich immer gucken, dass es im Hintergrund mathematisch einigermaßen ausgewogen ist, dass man sozusagen durch sein Geschick, ja, was man als Spieler hat und dann die Möglichkeiten, die man sieht, dass man dadurch dann sozusagen zum Punktevorteil kommt und nicht dadurch, dass man jetzt die eine Karte gezogen hat, die das Spiel entscheidet. Das gibt es manchmal bei Spielen, dann sieht man, oh, das ist vielleicht zu stark, ja, im Vergleich zu anderen Sachen. Also das finde ich persönlich sehr wichtig, ja. Das geht nicht bei allen Spielen, bei dem Rausraten, da gibt es keine so mathematische Komponente, dass man irgendwelche Siegpunkte oder sowas sammelt. Da muss man das nicht haben bei so einfachen Kartenspielen, sag ich mal. Ich sag mal so, man muss immer auf die Dauer des Spiels gucken. Wenn das Spiel jetzt nur so 10 Minuten geht, dann darf es auch einen hohen Glücksanteil haben, weil dann ist nach 10 Minuten vorbei, ja. Aber wenn das Spiel 2 Stunden geht und ich gewinne nachher, weil ich eine glückliche Karte gezogen habe, das ist frustrierend. Also das versuche ich immer bei den Spielen zu machen, dass es im Hintergrund ein bisschen ausgewogen, also eben ausgewogen ist. Und sonst, eben was wichtig ist, das habe ich früher auch den Fehler gemacht, erstmal schnell einen Prototyp erstellen und mal ein Testspiel machen und nicht gleich das ganze Spiel in aller Vollendung designen. Weil
also
wenn man dann feststellt,
so eine Art Rolling und dann möglichst schnell spielen, um dann weiter zu
Um festzustellen, ob es passt oder ob man es abbricht, weil ich habe das auch schon gehabt, mein allererstes Spiel, was ich dann so richtig selbst gemacht habe, das war super aufwendig, total tolle Grafik, alles, ja, und im Endeffekt war es unfair und nicht ganz so gut.
Zum Abschluss der Sendung würde ich noch gerne wissen, was ist denn für dich, ja, ein absolutes Must-Have in der heimischen Spielesammlung? Vielleicht kannst du 2 oder 3 Spiele sagen, wo du sagst, also die sollte man auf jeden Fall zu Hause haben.
Ja, das ist natürlich jetzt auch Geschmackssache, sage ich mal, mit den Must-Haves. Aber ich finde zum Beispiel ein Spiel, was mir dabei einfällt, ist, das heißt Zug um Zug. Mhm. Das ist schon etwas älter, das war auch mal Spiel des Jahres, ich glaube 2004, ja. Und das war so ein bisschen, ich finde es persönlich so gut, weil ich spiele das heute immer noch gern, ja. Und das war so ein bisschen so das erste Spiel, sage ich jetzt mal, neben den Klassikern wie Monopoly und ja. Siedler von Catan und sowas.
Also ist es ein Brettspiel mit Figuren?
Es ist ein Brettspiel, okay. Ja. Es ist ein Brettspiel, wo man Zugverbindung baut. Also es gibt da ganz viele Editionen mittlerweile, aber die Ursprungsedition des Spiels hat man einen Amerika-Spielplan und zieht Auftragskarten, ja, wo man Städte verbinden muss und für die bekommt man Punkte und dann zieht man eben so Waggonkarten in bestimmten Farben und muss die Strecken bauen. Und ich spiele das immer noch gern, weil es ist nicht, die Regeln sind sehr einfach. Es ist toll illustriert, es ist von einem Verlag, Days of Wonder, die immer sehr gut illustrierte Spiele haben. Und ich finde es halt sehr, also es ist für jeden was. Es ist für jemanden, der nicht oft spielt, der versteht das sofort. Und für so Familien ist es was. Und ich für Leute, die für mich, die jetzt eher auch gerne so strategische und etwas komplexere Spiele gern spielen,
also
macht es auch
viele,
Spaß.
Also bringt man viele Leute an einen
genau,
Tisch sozusagen.
Genau, deswegen, das finde ich ganz gut. Jetzt muss ich mir überlegen, was könnte noch ein zweites Spiel sein. Ich muss dann meine Spielesammlung mal in Gedanken da durchgehen. Klar. Was man da
Also wir hatten ja jetzt mit
kann.
Dem, also Zug um Zug hast du ja gesagt, da können sich viele mit anfreunden, also Leute, die sehr, sehr viel spielen und exzessiv unterwegs sind, aber auch welche, die nicht so häufig spielen. Gibt es noch eins, wo du sagst, das braucht ein bisschen Vorbereitung und wirklich, dass man sich drauf einlässt und sich so ein bisschen reinfuchst? Hast du da einen Vorschlag?
Ja, also ein Spiel, das heißt Gaia-Projekt. Aber das ist schon wirklich sehr komplex und anspruchsvoll. Da übernimmt man halt so ein Weltraumvolk, ja, und besiedelt Planeten und produziert irgendwelche Güter und sowas. Das ist zum Beispiel so ein Spiel, das kann ich eigentlich immer spielen, weil da habe ich immer Lust drauf. Das geht allerdings auch so 3 bis 4 Stunden, wenn man das spielt. Da muss man sich also richtig reinfuchsen.
Okay, zu wie viel spielt man das?
Das spielt man man kann es theoretisch auch alleine spielen. Das habe ich einmal probiert, habe es aber abgebrochen, weil es macht einfach keinen Spaß allein. Also bis 5 Spieler, glaube ich, oder? Ich glaube es nur bis 4. Es geht.
Okay, also 4, 5 Spieler,
ja, genau,
das Gaia-Projekt.
Ja, genau, zum Beispiel.
Okay,
ja.
Und dafür braucht man aber wirklich Zeit auch.
Dafür braucht man dann Zeit, ja.
Okay, gibt es denn da am Ende wirklich einen deutlichen Sieger? Oder?
Ja, weil man sammelt Siegpunkte. Okay. Und der am Ende die meisten hat, gewinnt dann. Ja, das ist oft so. Also da muss man natürlich sagen, diese Siegpunktsache, da ist Siedler von Catan eben das Spiel, was oft zitiert wird. Das ist so dieses erste Spiel, was eben so diese Siegpunkte hatte, ja. Und das ist natürlich heute bei vielen Spielen, dass man aufgrund mit irgendwelchen Sachen sammelt man Siegespunkte und der am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt, ja.
Wunderbar.
Ja. Okay.
Dann danke ich dir sehr herzlich für deine Zeit, für deine Vorschläge und ich hoffe, liebe Hörer, ihr habt jetzt richtig Lust zu spielen, dann ran an die Karten und ran an die Würfel. Das war der heutige Freisprecher. Vielen Dank, Björn.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Und wir hören uns bald wieder bei PH 88,4, dem Freisprecher, oder unserem anderen Programm. Auf Wiederhören.